Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 352.
SWR 2 Nachrichten. 10 Uhr. Rund 400 Soldaten legen am Abend vor dem Reichstag in Berlin ihr sogenanntes feierliches Gelöbnis ab. Die Veranstaltung findet traditionell am Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 statt. Die Bundeswehrsoldaten geloben dabei, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die Festreden halten Bundeskanzlerin Merkel und Verteidigungsminister Jung, beide CDU. Gegner des Gelöbnisses haben Proteste angekündigt. 10.05 Uhr.
SWR 2 Leben. Haus Lörrick, das ist das Altersheim ihrer Mutter. Autorin Ingrid Müller-Münch hat sich dort umgesehen und nachgefragt, weil sie wissen möchte, ob Haus Lörrick später einmal auch für sie in Frage kommt. Hören Sie heute die Sendung Für den Rest des Lebens auf der Suche nach dem passenden Seniorenheim.
Haus Lörrick, please, guten Tag.
Die Altenheim heißt es doch gar nicht.
Naja, darum wird das so schlecht gemacht.
Ja, ja, nicht? Ja. Die Herren eben besonders, nicht? Die denken, ach nee, das ist nix. Da sind denn nur alle so zittrige alte Herren, ne? Das wollen wir nicht.
Hier lebt auch meine Mutter. Und jedes Mal, wenn ich in ihrem Beisein das Haus, in dem sie wohnt, als Altersheim bezeichne, reckt sie empört ihr Kinn und weist mich mit Nachdruck darauf hin, dass sie, bitteschön, in einem Seniorenwohnstift lebe. Tatsächlich wäre die Bezeichnung Heim für die edle Wohnstätte, in die meine Mutter vor 3 Jahren als rüstige 85-Jährige einzog, äußerst unpassend. Die Eingangshalle entspricht eher dem Entree eines Grand Hotels. So empfindet es auch die 81-Jährige Marlies Greff.
Wenn man hier reinkommt, ist Atmosphäre gemütlich, nicht? Als wenn man in ein 4- oder 5-Sterne-Hotel kommt. Mir gefällt es immer wieder, wenn ich hier reinkomme.
An der Rezeption sitzt stets jemand, der alle rund 500 Bewohner von Haus Lörrick mit Namen begrüßt, Anrufe entgegennimmt, Post verteilt, sich Nöte und Sorgen anhört.
Ich hab den Umschlag. Da warten Sie drauf, ne?
Ja, nicht nur.
Ach so, das hat der Herr Doktor mir nämlich gegeben. Ja.
Neben dem Empfangstresen steht eine große Bodenvase mit einem Blumenstrauß. In dieser Woche sind es an die 50 weiße Rosen. Davor war es ein üppiges Frühlingsbouquet. Oftmals, wenn ich meine Mutter hier besuche, sehe ich im Lesetrakt, der gleich vom Eingangsbereich abgeht, einen alten Herrn am Flügel sitzen. Ihm lauschen einige Damen, die dabei in den ausgelegten überregionalen Tageszeitungen blättern.
Heute Abend haben wir eine Ausstellungseröffnung, Fotografien aus dem Schwarzwald und vom Kaiserstuhl. Und heute Abend singt dann ein Chor hier und wird vom Flügel begleitet. Und dafür wird der Flügel jetzt gestimmt.
Ich habe mal erlebt, bei einem Besuch in einem Altenheim, wo ich im Eingangsbereich schon die Leute, die Behinderten oder Kranken oder Alten, teilnahmslos da sitzen sah, dass ich so eine Front abschritt, die mich also sehr deprimiert hat, weiße. Und da habe ich gesagt, mein Gott, so möchtest du mal nicht leben.
Das ist sie übrigens, meine Mutter. Sie hat diese Entscheidung, hierher zu ziehen, wohl überlegt und gut recherchiert.
Denn ich meine, es ist ein großer Schritt, wenn man überlegt, dass man alles aufgibt und dann in so ein Haus zieht. Und wenn das jetzt verkehrt gewesen wäre, meine Entscheidung, war sie aber nicht. Ne? Ich bin mit dem Taxi Zielhaus Lörrick gefahren. Und dann kam man ins Gespräch, ach, wohnen Sie da oder nein, ich guck mir das an oder so. Da haben sie einen guten Griff getan oder so irgendwie. Also ein positives Echo kriegte ich da jedes Mal. Nicht nur bei den Taxifahrern.
Mit ausschlaggebend war für meine Mutter letztlich, dass im Sommer nachmittags unten auf der Gartenterrasse Kuchen ihres Lieblingskonditors serviert wird. Überzeugt hat sie die hauseigene Kneipe im Souterrain, die sogenannte Bauernstube, in der sich nicht nur die Nachbarschaft zu einem Glas Altbier an der Theke trifft, sondern in der zwischen 17 und 20 Uhr vornehmlich alte Damen Toast Hawaii, Mettbrötchen oder Reibekuchen in munterer Geselligkeit verspeisen. und auch Enkelkinder bei einem Zigeunerschnitzel mit Pommes auf ihre Kosten kommen. Will ich so leben, später einmal, wenn mich meine Füße nicht mehr die 4 Etagen hoch in meine geliebte Altbauwohnung tragen? Würde es auch mir gefallen, in diesem Haus die letzte Phase meines Lebens zu verbringen?
Ich bin der Kulturreferent des Seniorenwohnstiftes Haus Lörrick hier in Düsseldorf-Lörrick und bin also für die kulturellen Veranstaltungen im Hause zuständig.
Walter Uhling kann gute Bands, hervorragende Kammerorchester, Bläser oder Klavierspieler engagieren, weil ihm hierfür ein großzügiger Etat zur Verfügung steht.
Oh, sweet, sweet lady, be good. Oh, lady, be good to me.
Das ist, glaube ich, das meine ich fast sagen zu können, deutschlandweit nicht vergleichbar.
Mittagessen im Speisesaal. Für die alten Herrschaften werden, fein dekoriert, gefüllte Hähnchenrouladen mit Brokkoli und Butterkartoffeln serviert. Alles schön weich gekocht, damit sich auch ja nichts hinter den Gebissen verfängt.
Hat es Ihnen gut geschmeckt?
Betty Scherers ist Leiterin des Wohnstiftes.
Ich denke oft bei unseren kulturellen Veranstaltungen, die Damen machen sich zurecht in ihrer Wohnung, gehen in den Aufzug, fahren runter durchs Foyer und gehen ins Theater. Das ist natürlich schön. Ja? In der Pause ist die Bar geöffnet, man kann ein Glas Sekt trinken, ja, man kann sich unterhalten über die Veranstaltung. Das ist Lebensqualität, ja? Auch im Alter.
Meine Mutter erzählt oft voller Begeisterung, wie viel Mühe man sich hier mit der Gestaltung von Festen und Veranstaltungen macht.
Ach ja, das hat mich am Anfang, als ich hier eingezogen bin, auch fasziniert. Ich glaube, das war auch ein Frühlingsfest. Da gibt's Waffeln zum Nachmittag mit sauren Kirschen und Sahne für ich weiß nicht wie viele 100 Leute. Und dann habe ich mich gefragt, wie die das hier schaffen, dass jeder frische, warme Waffeln bekommt. Bei so vielen Leuten. Ne? Und dann habe ich dann gesehen, wie das organisiert sei.
Um genauer zu erfahren, was eigentlich das Besondere an dieser Einrichtung ist, in der meine Mutter sich so wohl fühlt, habe ich an Türen geklingelt, Fragen gestellt. Das war nicht immer leicht, denn erstaunlicherweise sind auch in diesem Haus abends die Flure gähnend leer. Die Bauernstube unten hat sich pünktlich zur Tagesschau gelichtet. Alle hocken nun auf ihren Zimmern. Nein. Nicht alle. Aus der Wohnung des Ehepaares Wolfgang und Ursula Marx zum Beispiel höre ich Gläser klirren und lachen.
Ja, sehr so wohl. Schön, dass wir alle hier sind.
Schönen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön.
Das Ehepaar Marx ist über 80, seit 56 Jahren verheiratet, kinderlos. Von ihrer Rente können sie sich ein großzügig geschnittenes Zwei-Zimmer-Apartment leisten. Hierfür zahlen sie zusammen 2.000 Euro im Monat und genießen den Blick aus dem 7. Stock.
Wie Sie sehen, haben wir keine Gardinen, sondern nur kleine Vorhänge, um einen freien Blick in den Himmel zu haben. Wir können abends, wenn wir im Bett liegen und es ist Vollmond oder ist überhaupt Mondschein, können wir den Mondschein genießen die freie Sicht. Meine Frau ist begeisterte Fotografin, hat früher mal nur Türen fotografiert, in aller Welt und jetzt fotografiert sie Wolken. Und ganz tolle Wolkenformationen, die man hier sehen kann. Schon allein der Ausblick ist schon die halbe Miete wert.
Meine Mutter zahlt für ein 30 Quadratmeter großes Apartment mit geräumigem Sonnenbalkon und Panoramablick über Düsseldorf 1.200 Euro. In ihrer Pauschale ist, ebenso wie in der des Ehepaares Marx, das tägliche Mittagessen enthalten. Die wöchentliche Putzfrau, der Fensterputzer alle paar Wochen, der Krankenpfleger, der jeden Morgen nachfragt, ob alles in Ordnung ist, das Schwimmbad im Haus, die Telefongrundgebühr, Strom, Heizung, Wasser sowie die vielen Gruppenangebote wie Gedächtnistraining, Qigong, Gymnastik.
So, wir fangen an. Und 1, 2, 3, 4. Rum und rum. 3, 4.
Wir gehören nicht irgendeiner Kette an, wo dann irgendwelche Mittel in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwinden. Hier ist alles sehr transparent. Wir versuchen wirklich, das Bestmögliche aus dem für die Bewohner herauszuholen, was sie hier natürlich mit ihren Mitteln noch einbringen.
Seid in die Höhe. Hoch, hoch, hoch.
Geschäftsführer Christoph Zimmermann zum Konzept des Hauses.
Das Konzept des Hauses zieht darauf ab, dass wir die Menschen, die ein mittleres Einkommen haben, hier aufnehmen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Also in der Regel ist es so, dass wir unsere Bewohner in den Wohnungen pflegen, es sei denn, sie sind demenziell schwer verändert. Da können wir das nicht tun, weil ein Bewohner, der mit der Notrufeinrichtung nichts mehr anfangen kann, der kann eben oben nicht mehr versorgt werden, das können wir nicht mehr verantworten. In allen anderen Fällen können wir in der Regel die Bewohner bis zum Tode in den Wohnungen versorgen.
In der Wohnung von Wolfgang und Ursula Marx geht der gesellige Abend weiter. Hier treffen sich Bewohner, die nicht zu alt sind, um noch neue Kontakte zu schließen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Und die vor allem ihre Unabhängigkeit schätzen.
Mein Name ist Helga Lever und ich würde dieses Jahr 78. Mein Mann und ich, wir hatten das geplant, zusammen hier hinzugehen. Und dann ist mein Mann gestorben und meine Tochter wohnt in Griechenland, mein Sohn in Frankfurt, viel beschäftigter Anwalt. Und da habe ich mich einfach hier in Sicherheit gebracht. Also ich bin eigentlich immer unterwegs und habe auch wenig Zeit, eigentlich hier zu sein. Ich bin letztes Mal dreimal hintereinander spät gekommen und als ich einmal nachts um zwei kam, hat der Pförtner die Tür aufgemacht und da hat er gesagt, das habe ich mir gedacht, dass Sie da schon wieder sind. Also ich bin gerne hier, ausgesprochen gerne.
Neben ihr sitzt Inge Lenders, 84 Jahre, ebenfalls Witwe.
Meine Freundinnen waren entsetzt, wie ich sagte, ich gehe jetzt in ein Seniorenstift und sagten, ja, aber da siehst du ja nur alte Leute. Darauf konnte ich nur sagen, ja, aber hier in der Wohnung sehe ich niemanden. Und alte Leute sind ja auch Menschen, ich bin ja auch alt.
Inge Lenders ist noch immer viel unterwegs.
Seit ich hier bin, war ich 3 Wochen in Südindien, 3 Wochen in Thailand, 2 Wochen in Mittelspanien, 3 Wochen in Japan und jetzt 2 Wochen auf Bali. Ich schreibe auch über jede Reise ein ausführliches Reisetagebuch, also von so 30, 40 DIN A4 Seiten.
In Haus Lörrick wirkt Altwerden fast wie ein Sonntagsspaziergang.
Man ist hier geborgen und man hat einen übersichtlichen Lebensbereich, aber natürlich die persönlichen Sorgen oder die Trauer oder die Einsamkeit oder die Ängste, das nimmt man natürlich mit. Das kann einem keiner abnehmen. Ne? Also das empfinde ich immer noch sehr stark. Mein Mann ist jetzt 7 Jahre tot und ich empfinde immer noch das sehr belastend, dass man nicht so einen Ansprechpartner hat, so im Alltag, so für Kleinigkeiten auch, dass da niemand ist. Aber das macht hier jeder mit, außer man ist so privilegiert und ist noch ein Paar, wo ich dann immer ein bisschen neidisch bin.
Marlies Greff wollte eigentlich mit ihrem Mann gemeinsam hier einziehen. Doch dann verstarb er plötzlich. Sie blieb alleine. Wie vielen Bewohnern von Haus Lörrick fiel ihr der Abschied aus ihrer alten Wohnung sehr schwer.
Ich habe geheult. Und wie ich hier auf dem Parkplatz ankam, da habe ich gedacht, keine Träne mehr, Schluss. Und das war es dann auch. Also ich habe mich vom ersten Tag an hier wohlgefühlt. Ich bin seit 10 Jahren jetzt hier. Ich sage immer wieder, ich habe es keinen Tag bereut.
Seit 9 Jahren hat sie einen neuen Freund.
Morgens frühstückt jeder für sich und zwischendurch treffen wir uns eine halbe Stunde unten im Garten im Sommer oder vor den Aufzügen sitzen wir und dann überlegen wir, was wir so am Tag machen. Dann gehe ich zum Essen und bis 3 Uhr will ich dann aber Ruhe haben. Entweder fahren wir dann mal irgendwo hin, in die Stadt oder was. Abends sind wir eigentlich immer zusammen. Einmal bin ich bei ihm drüben und den anderen Tag ist er bei mir.
Marlies Greff sitzt im Heimbeirat. Sie kennt die Nöte und Sorgen ihrer Mitbewohner.
Dann ärgern sie sich über die Bänke, die nicht sauber sind im Park. Dann ärgert sich eine bei ihr, die Zweige überall im Zimmer wachsen, da wäre es zu dunkel. Und solche, ich möchte sagen, Kleinigkeiten. Ne?
In Haus Lörrick 2, einem neueren Nebengebäude, lebt Werner Schulze, der trotz seiner schweren Behinderung noch in seinem Apartment gepflegt wird. Werner Schulze ist auf den Rollstuhl angewiesen.
Ich werde versorgt, früh habe ich von 7:15 eine Hilfe.
Stundenweise wird er zu einem Gemeinschaftsraum gerollt. So einen Treffpunkt gibt es auch im ersten Stock des Haupthauses. Morgens und nachmittags werden hier diejenigen von Pflegern in ihren Rollstühlen hingebracht, die so langsam ihre Orientierung verlieren, betreut werden müssen von Ergotherapeuten wie Marie-Christine Falconet zum Beispiel.
Haben Sie auch gut geschlafen? Schauen Sie mal, den Schlüssel können Sie hier auf dem Tisch legen. Schauen Sie.
Hier leben viele gedanklich versunken in einer fernen Vergangenheit und jeder in seiner eigenen Welt.
Eine Person besonders denkt immer noch, sie ist 53 und redet über die Liebe und fragt immer, ob ich eine Liebesnacht hatte oder sowas. Also die hält sich an sowas, das ist einfach ihr Ding. Sie ist auch fröhlich.
Die alte Frau Palke bringt inzwischen vieles durcheinander. Aber eins weiß sie noch genau.
Fischverkäuferin war ich, Frau Matthias, auf dem Karlplatz. Ganz Düsseldorf kannte mich. Guck mal da, die Frau Matthias, die Fischfrau.
Dass Altwerden sehr unterschiedlich erlebt wird, machen mir meine Gespräche mit den Bewohnern immer wieder deutlich. Eine fast 90-jährige alte Dame ist sich zum Beispiel ganz sicher.
Altwerden ist absolut beschwerlich und im Grunde genommen unerfreulich. Warum sterben wir nicht früher? Also ich würde lieber heute als morgen sterben.
Und die 84-jährige Ellen Kutzim wird immer vorsichtiger im Knüpfen neuer Kontakte.
Weil man sich ja hinterher nicht aus dem Weg gehen kann. Ne? Also man muss schon ein bisschen abwarten. Das habe ich auch erst getan. Ich hatte mir zum Beispiel erst keine Zeitung bestellt, weil ich dachte, ach, hier liegen überall Zeitungen, dann gehst du runter, dann liest du die da und dann bekommst du Kontakt, dann spricht man mal ein Wort, auch über eine Nachricht tauscht man sich aus. Also hier liegen alle Zeitungen, aber man sitzt allein, man spricht nicht. Ich habe mir dann daraufhin meine Zeitungen selbst bestellt. Jetzt lese ich die morgens gemütlich beim Frühstück.
Im Alter fällt es offenbar schwer, noch einmal aufeinander zuzugehen. Die 92-jährige Elisabeth Ringling, lange Mitglied des Heimbeirats, kennt die Probleme, auch wenn sie sie selbst nicht hat.
Es wird ihnen so viel angeboten, Gedächtnistraining, Sport, schwerer, leichter, wirklich für uns Alte, gute Sportarten, wir können schwimmen. Und durch diese vielen Aktivitäten sind wir auch bemüht, untereinander Kontakte zu haben, damit die Leute das Gefühl haben, wir sind hier nicht alleine. Wir bilden hier sogar neue Freundschaften. Und ich meine, man ist eingebettet in eine große Gemeinschaft, wenn man es annimmt. Es gibt Leute, die alles ablehnen, da können sich die größte Mühe geben, die kommen nicht.
Manchmal muss man einfach den ersten Schritt tun, weiß Ellen Kutzim.
Ich habe eine sehr nette Frau hier nebenan auf dem Balkon. Wir haben noch nicht mehr als, die wohnt anderthalb Jahre da, 10 Worte miteinander gesprochen. Aber allerdings jetzt überlegt, ich wollte sie mal zum Kaffee am Balkon holen. Also man ist vorsichtig.
Altwerden findet Ellen Kutzim überhaupt nicht schrecklich.
Nein. Wenn man natürlich körperliche Beschwerden hat, nicht? Wenn man Schmerzen hat oder irgendwas, dann ist es schrecklich. Aber sonst, nein, da muss man mit fertig werden. Wir wissen ja, Sie werden auch mal alt.
Ja, also ich muss sagen, das ist die Endphase, nicht? Und ich finde sie wunderbar. Ich vermisse hier nichts. Und ich weiß, dass ich gut aufgehoben bin, dass man mir hilft, wenn ich Hilfe brauche. Und so habe ich meine Freiheit. Ich kann da tun und lassen, was ich will.
Im Moment gehe ich morgens 6:45 am Balkon. Mir schön Kanne Tee und der Zeitung, eine schöne Wolldecke, Stola um. Und genieße, dass da hinten die Sonne aufgeht. Da geht die Sonne 6:45 auf. Ja, dann ist für mich der Tag schon in Ordnung.
Auch Werner Schulze antwortet auf meine Frage, ob ich Angst haben müsste, später mal in so eine Einrichtung wie Haus Lörrick zu gehen.
Ja, warum soll man Angst haben? Wenn man keine Schmerzen hat, das ist doch prima. Das Leben ist schön.
Für den Rest des Lebens, die Suche nach dem passenden Seniorenheim in SWR 2 Leben, hörten Sie eine Sendung von Ingrid Müller-Münch. Auf unseren Internetseiten www.swr2.de/leben finden Sie das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.
Die Zeit, es ist 19.20 Uhr.
SWR 2 Dschungel.
Am Mikrofon Steffen Wurzel.
Der Medienhype um die Internetplattform Second Life hat seit einiger Zeit nachgelassen. Trotzdem steigen immer noch die Nutzerzahlen. Im Mai waren rund 1 Million Menschen im virtuellen Wunderland online, dreimal so viele wie vor 2 Jahren. Der Name Second Life ist Programm. Jeder Nutzer bastelt sich seinen Avatar, sein alter Ego im Netz und kann so seine Identität und Umwelt selbst gestalten. Häuser bauen, Bäume pflanzen, Beziehungen eingehen, Geld verdienen und ausgeben, fast alles ist machbar, was im realen Leben auch möglich ist. Unser Autor Tim Zilch war in der virtuellen Welt unterwegs und er ist der Faszination der Fans am zweiten Leben nachgegangen.
Ich bin ein sogenannter Digital Native und online gehört für mich dazu wie Warmwasser und Elektrizität im Haushalt.
Ich bin gerade 32 geworden und habe mich direkt nach der Schule mit 2 Kollegen selbstständig gemacht. Wir haben eine Firma gegründet. Mittlerweile sind wir knapp 30 Leute. Wir befinden uns hier auf der Insel von meiner Firma. Hier ist noch nicht viel drauf.
Und wir wollen hier halt unsere Repräsentanz aufbauen.
Das erste Mal, wenn man in Second Life reinkommt, steht man halt da, hat wie jeder das Gleiche an und weiß erstmal überhaupt nicht, was man machen soll. Das, was ich halt in Real auch habe, sind relativ runde Augenbrauen, mandelförmige Augen. Das habe ich ein bisschen nachgemacht. Ich habe mir Augen gekauft, die ein helles Braun darstellen, weil ich die Standardaugen ein bisschen hässlich fand. Und jetzt habe ich also auf meinem Avatar nette, eher real aussehende braune Augen. Ich bin ein sogenannter registrierter Premium-User. Als solcher kann ich ein kleines Stück Land mit 512 Quadratmetern bekommen und da kann ich 107 Objekte draufpacken. Und ich habe halt ein kleines Haus mir gebaut, was irgendwie nur 2 Stockwerke hat und das ist eigentlich nur ein großes Zimmer. Und auf der Rückseite habe ich halt meine Dachterrasse, weil ich eine Dachterrasse klasse finde. Da treffe ich mich dann manchmal mit Leuten oder ich besuche halt andere Leute in deren Haus, was sie vielleicht hübscher gebaut haben, wo sie ein Stück Land haben. Aber ich habe immer einen Platz, wo ich notfalls sagen kann, das ist meins.
Normalerweise wird Englisch gesprochen. Es gibt aber auch Plätze, an denen wird eher Deutsch gesprochen.
Man unterhält sich schneller, tiefer über interessante Dinge mit Fremden. Ich muss halt eben nicht erstmal einen Fremden ansprechen. Und es fehlt noch diese Ebene von, wie klinge ich gerade? Klinge ich gerade fröhlich? Klinge ich gerade grimmig? Das habe ich im Text halt noch nicht abgebildet. Ich bin jetzt über 10 Jahre online und die meisten meiner Beziehungen in den letzten Jahren sind definitiv online entstanden, weil man hat sich halt kennengelernt, man hat sich unterhalten, sehr intensiv, dann trifft man sich vielleicht oder unterhält sich am Telefon.
Normalerweise, wenn ich jetzt nicht großartig vorhabe, dann spiele ich von 17 Uhr bis 23 Uhr. Also ist eigentlich relativ lang.
Ich genieße einfach, wie ich mein Leben lebe und Teil davon findet halt eben virtuell statt.
Hier werden auch richtige Gefühle erzeugt sozusagen.
Ich glaube auch daran, dass Second Life sich eben noch unglaublich weiterentwickeln wird. Dass es noch schöner wird, noch schneller, noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Und auch sich mit dem Internet verbindet.
Homepage strahlt bei Tag und Nacht, ob Regen oder Sonnenschein. Und die Maus ist immer zu Haus und online ist niemand allein. Und Heimat ist ein großes Wort, da spielt ja so viel rein. Auch global, ich meine, das Internet kann eine Heimat sein.
Leben in einer virtuellen Welt, ein Feature von Tim Zilch. Es sprachen Daniel Sprenger, Marielle Jana Subka und Tim Zilch.
Nachrichten. Hochrangige Politiker aus ganz Europa haben in Ungarn an den Fall des Eisernen Vorhangs vor 20 Jahren erinnert. Ungarns Staatspräsident Sólyom würdigte den 27. Juni 1989 als den Tag, an dem die Spaltung Europas endete. Bundespräsident Köhler dankte dem ungarischen Volk. Es habe Deutschland geholfen, die Teilung zu überwinden. Jörg Paas.
Mit Mut und Klugheit hätten die Ungarn damals in ihrem Land die Bastionen des alten Denkens ausgehöhlt. Das symbolische Durchtrennen des Stacheldrahtzaunes an der ungarisch-österreichischen Grenze durch die beiden Außenminister Horn und Mock sei die Krönung dieser Leistung gewesen. Die Grenzöffnung, so Horst Köhler, habe auch jenen Menschen Mut gemacht, die zu jener Zeit in der DDR um Freiheit kämpften.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute aus der zweitgrößten Stadt Brandenburgs, aus Cottbus. Wir sind in einer Technikstadt. Seit 1991 gibt es in Cottbus eine technische Universität, die jüngste in Deutschland, eine Fachhochschule für die Lausitz und weitere Forschungseinrichtungen. Die 730. Folge der Deutschlandrundfahrt, live mit Olaf Kosert und seinen Gästen.
Wir sind hier im Raumflugplanetarium Juri Gagarin. Das ist ein Bau aus den frühen 70er Jahren, also noch zu DDR-Zeiten entstanden. Über uns eine große Kuppel, 12,5 Meter im Durchmesser. Man könnte Cottbus auch das Kairo des Nordens nennen, denn auch hier in Cottbus stehen Pyramiden, die es zu bewundern lohnt. Sie stehen in einer der schönsten Parkanlagen Deutschlands, dem Branitzer Park. Der wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt vom exzentrischen und sehr talentierten Fürsten Pückler, der sich im wahrsten Wortsinne mit diesen Pyramiden sein eigenes Grab geschaufelt hat. Matthias Körner ist der Pressesprecher vom Park Branitz.
Er hat ja Ägypten selbst besucht, er war in den Pyramiden.
Er hat also hier seine letzte Ruhe gefunden nach einem langen Leben. Dabei war das ja so ursprünglich gar nicht geplant, denn nach Branitz ist er ja gekommen, weil er seine Residenz in Muskau verkaufen musste.
Er hatte es so hier nicht geplant, er musste ja Muskau verkaufen des Geldes wegen und ist in diese alte Herrschaft, die den Pücklers hier gehört, das war eine Majoratsherrschaft, wieder hergekommen und hat hier sozusagen er spricht von der Wüste, in die er hier gekommen ist, eine, wie er sagt, Oase geschaffen, was sein, so sagt er auch, sein Meisterwerk sei.
Was ist denn das Markante an diesem Park, das Spezielle, warum ist er so besonders?
Naja, er ist natürlich sehr, er pücklert sehr, der Park. Vieles kann man da von seinen typischen Gestaltungsprinzipien her ja sehen. Er ist vielleicht manches erst auf den zweiten Blick zu sehen, wenn man sich näher damit befasst hat. Aber er umkreist sein Leben, er spiegelt vieles seiner Biografie wieder. Es ist eigentlich so, eine Reise durch den Park ist auch eine Lebensreise oder eine Reise durch das Leben des Fürsten Pückler.
Und es ist eine Reise zurück in die Natur, also weg von den barocken Üppigkeiten, die man aus Frankreich kannte, hin zu wunderschönen Baumarrangements und einfachen Wiesen.
Naja, es ist ja immer die Jagd, also ein Park anzulegen, ist ja immer die Jagd nach dem Paradies auf Erden. Und dieses Paradies wandelte sich ja immer, oder die Vorstellung von dem Paradies wandelte sich ja immer. Und Pückler hat ja vom England her diese Idee des Landschaftsgartens mitgebracht und hier umgesetzt, was eigentlich immer der Versuch war, die Natur natürlicher als Natur darzustellen, also eigentlich noch die Gestaltungskraft der Natur zu übertreffen.
Sie haben es angesprochen, er war ein durchaus exzentrischer junger Mann, in der Jugend natürlich später auch. Es hat sich nicht wirklich gebessert, oder? Er ist Zeit seines Lebens ein verrückter Geist geblieben.
Ja, er ist insofern verrückt, als dass er mal so sinngemäß in einem Brief auch geschrieben hat, man bleibt Kind sein ganzes Leben lang. Und das hat er sehr bewusst gelebt, glaube ich, und auch immer wieder vieles sehr in Frage gestellt. Naja, eigentlich, oder was sehr für ihn spricht, ist ja, er ist ja zu uns gekommen über eine Eisbrücke, nämlich dieses Fürst-Pückler-Eis, was ja am ehesten bekannt ist. Und das ist ausgerechnet das, was am allerwenigsten mit ihm zu tun hat, weil er dafür nur mehr oder weniger seinen Namen hergegeben hat und man so genau das auch alles nicht weiß, wer da nur wie gefragt hat. Und dieser Konditor, der da ein gutes Geschäft gemacht hat, der ist eigentlich in der Geschichte vergessen. Fürst-Pückler hat durch diese Eisbrücke überlebt und dadurch sind uns wieder die Parks jetzt mehr in Erinnerung gekommen. Und das hätte, glaube ich, Pückler sehr gefallen, so eine ironische Brechung seines Lebens.
Und man würde ihm durchaus wünschen, dass er sich heute den Park nochmal ansehen könnte, denn die Bäume sind ja durchaus gewachsen in den letzten 140 Jahren. Das war Matthias Körner, Pressesprecher vom Park Branitz. Ganz herzlichen Dank.
Im Osten, wo die Sonne zuerst aufgeht, wo mancher Sturmwind im Sande verweht, wo das Herz voller Kraft und mit Energie schlägt, da liegt Cottbus, meine Stadt. Wo die Spree leise fließt wie ein silbernes Band, wo manche alte Legende entstand, wo die Jugend Europas ihre Mitte fand, da liegt Cottbus, meine Stadt. Meine Stadt, meine Stadt, ich denk an Cottbus, meine Stadt.
Das Cottbuser Kindermusical heute mal in kleiner Besetzung, sonst übrigens auch mit großem Orchester zu erleben. Die Deutschlandrundfahrt kommt heute aus der Lausitz. Hier leben die Sorben. Das sieht man unter anderem daran, dass in Cottbus die Straßenschilder zweisprachig gehalten sind, in Deutsch und in Sorbisch. Und die Sorben haben natürlich auch ihre eigenen Mythen, Märchen und Sagen. Und dazu gehört die berühmte Geschichte von Krabat, dem guten Zauberer. Die ist hier so populär, dass jetzt sogar ein Buch erschienen ist mit wissenschaftlichen Beiträgen zu Krabat. Herausgegeben wurde dieses Buch von der Cottbuser Studentin Christine Luban. Krabat, Analysen und Interpretationen heißt dieses Werk.
Krabat ist ein Hüte- und Betteljunge, der ziemlich arm ist. Es gibt auch einen Radwanderweg, der 90 Kilometer lang ist und das Städtedreieck Kamenz, Hoyerswerda und Bautzen verbindet. Und dort kann man auf den Spuren von Krabat, von der Krabat-Sage, viele Orte sehen, aber auch interessante Sehenswürdigkeiten erleben.
Sie haben nun mit Kommilitonen nicht nur dieses Buch zusammengestellt, sondern auch ein Hörspiel aus dieser Sage gemacht. Übrigens, wenn Sie zu Hause sich dieses Hörspiel anhören möchten, das können Sie tun unter www.ard.de und dann müssen Sie ein bisschen suchen. In der Radioabteilung können Sie dieses Hörspiel finden. Sie haben nun am kommenden Montag einen wichtigen Schritt in Ihrem Leben vollzogen, das Studium nämlich beendet. Sie werden Ihre Abschlussarbeit abgeben am Montag. Sie haben Kultur und Technik studiert. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ist noch viel zu tun? Muss noch Korrektur gelesen werden oder steht alles?
Es ist nicht mehr viel zu tun, nur noch ein bisschen Korrektur lesen und dann gebe ich das Montag ab.
Und womit geht's dann bei Ihnen weiter im Leben?
Ich denke, ich werde in einem Verlag weiterarbeiten.
Das war's mit der Deutschlandrundfahrt aus Cottbus, aus dem Raumflugplanetarium Juri Gagarin. Wir bedanken uns bei allen Gästen und bei Ihnen fürs Zuhören. Am kommenden Samstag. Und die nächste Live-Sendung kommt dann vom Neuen Markt in Waren in 2 Wochen.